Deutschlandfunk Interview.
Olaf Scholz hat kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine eine Zeitenwende ausgerufen. Und diese Zeitenwende bedeutet auch, dass vor allem bei Grünen und bei den Sozialdemokraten viele Prinzipien über Bord geworfen wurden, was zum Beispiel Waffenlieferungen angeht oder die eigene Aufrüstung. Und gerade mit Blick auf die SPD bedeutete das auch ein Abschied von ihrer bis dahin eher russlandfreundlichen Politik. Der Philosoph und ehemalige Staatsminister unter Gerhard Schröder, Julian Niederrümelin, hat sich in einem neuen Buch, das kommende Woche erscheint, zusammen mit anderen Autoren Gedanken zum Ukraine-Krieg gemacht und auch dazu, wie perspektivisch eine stabile Friedensordnung aussehen könnte. Und über diese Gedanken kann ich jetzt mit ihm sprechen. Schönen guten Morgen, Herr Niederrümelin.
Ja, guten Morgen, Frau Schulz.
Der SPD-Chef Lars Klingbeil hat vor einer Weile geschrieben, dass es heute darum geht, Sicherheit gegen Russland zu organisieren und nicht mit Russland. Und dass der Angriff auf die Ukraine eine Zäsur ist, die auch bedeutet, dass die bis dahin eher kooperative Politik gegenüber Russland ein Fehler war. Aus Ihrem Text lese ich heraus, dass Sie das für falsch halten. Warum?
Nein, so kann man das nicht sagen. Natürlich ist ein Angriffskrieg, ein völkerrechtswidriger, brutaler Angriffskrieg Russlands eine massive Veränderung der politischen Situation auf der Welt. Aber ich glaube, und das teile ich mit den anderen Autoren und der Autorin dieses Buches, man muss das in einen historischen Zusammenhang stellen. Man muss verstehen, wie die Entwicklung war in der Vergangenheit. Und vor allem, wir müssen rauskommen aus dieser Krise mit einer Vision der Zukunft. Die USA ist in den Ersten und in den Zweiten Weltkrieg eingetreten mit einer Vision einer Friedensordnung danach. Das wird auch in diesem Buch von Matthias Kumm, einem Völkerrechtler, dargestellt. Und wir diskutieren sehr punktuell. Und darum geht es eigentlich in diesem Buch. Wie können wir eine Perspektive gewinnen für die Zeit nach dem Krieg? Das kann dann auch uns helfen, jetzt aus diesem Krieg herauszukommen, nämlich den Westen Orientierung geben. Aber ohne eine Perspektive wird es einfach schwierig.
Wenn Sie argumentieren, dass die expansive Außenpolitik des Westens, also vor allem der USA und der NATO, Russland in die Ecke gedrängt hätte, dass man da sozusagen die Ursache suchen muss für diesen Krieg, das klingt fast so ein bisschen so, als wäre das logisch oder folgerichtig von Seiten Putins gewesen, diesen Krieg zu beginnen?
Also so argumentiere ich nicht, entschuldigen Sie. Das kann man nachlesen. Ich argumentiere anders. Ich sage, wir haben gegenwärtig drei revisionistische Supermächte. Das ist China, Russland und die USA. Der Unterschied zwischen USA und China und Russland auf der anderen Seite ist, dass wir mit den USA demokratische Werte teilen und ein enges Kooperationsverhältnis haben. Aber strategisch ist es schon entscheidend, ob wir uns, und das war die große Lehre aus der Kuba-Krise 1962, bemühen, eine Stabilität aufrechtzuerhalten oder, und zwar aus Angst vor einem Nuklearkrieg, die Sowjetunion war keine Demokratie, ich muss das nicht sagen eigentlich, aber manchmal habe ich das Gefühl, die Sowjetunion wird jetzt idealisiert, die Sowjetunion war eine brutale, totalitäre Diktatur, was ich übrigens zu Zeiten gesagt habe, als die Menschen entspannungstrunken meinten, die DDR ist doch eigentlich ein befreundetes Land, was im Grunde ganz friedlich und nett ist. Nein, auch die DDR war eine brutale Diktatur, das habe ich damals auch gesagt, gegen viele meiner politischen Freunde. Und wir haben jetzt eine Situation, in der diese Lehre von 1962, und das erklärt vielleicht auch, warum die großen Strategen der Verteidigung westlicher Interessen, Kissinger, Brzezinski und so weiter, könnte man eine lange Liste aufmachen, immer wieder gewarnt haben, zu leichtfertig mit der Stabilität umzugehen.
Heißt Stabilität dann, dass man sich sozusagen in das, was bestimmte Großmächte als ihre Einflusszone betrachten, von außen auf gar keinen Fall einmischen darf?
Ja, das ist die interessante Frage. Also die Monroe-Doktrin, wenn Sie US-amerikanische Strategen und Politikberater fragen, sagen, die gilt. Die gilt nach wie vor. Die Monroe-Doktrin besagt, die USA wird nicht zulassen, dass in dem Doppelkontinent, also Nord- und Südamerika, ausländische Mächte zum Beispiel Militärstützpunkte errichten, Einflusszonen aufbauen, wie damals in Kuba versucht von der Sowjetunion. Das hat beinahe zum Dritten Weltkrieg geführt. Die Monroe-Doktrin gilt. Das hat Bolton gesagt, das hat Obama gesagt. Das hat also eine große Tradition. Und das damit hängt zusammen die Warnung davor, dass man leichtfertig eine mehr oder weniger stabile Ordnung gefährdet durch ein zu überzogenes sozusagen Ausnutzen einer Schwäche der anderen Seite. Aber ich rede jetzt gar nicht in dem Buch, ich sage da gar nichts dazu, ich mache auch dem Westen keinen Vorwurf, sondern ich rede von den Szenarien, die wir haben für die Zeit nach dem Krieg. Wollen wir Stabilität? Wollen wir den Konflikt mit China und Russland auf die Spitze treiben? Oder gibt es eine Form, in der wir den Frieden auf Dauer sichern können?
Okay, dann reden wir über diese Szenarien nach dem Krieg oder wie man zu einer Friedensordnung wieder kommt. Wie kann man oder wie sollte man auf Russland zugehen, auf ein Land, das gerade in einem anderen Land Massaker verübt?
Nein, im Augenblick müssen wir vor allem schauen, dass dieser Krieg nicht zu lange dauert und Menschenleben gefährdet. Ich hatte gleich zu Beginn, als klar war, dass ich die Einschätzung, dass die irrig war, dass Russland innerhalb weniger Tage sozusagen die Ukraine zum Zusammenbruch bringt und einen Regimewechsel in Kiew erreicht, gesagt, es ist gut, man muss verhindern, dass es einen Diktatfrieden Russlands gibt. Man muss verhindern, dass die Ukraine zusammenbricht bei diesem Angriff. Deswegen habe ich die Politik von Olaf Scholz sehr vorsichtig abwägend. Wir müssen verhindern, dass Putin siegt, aber wir müssen auch verhindern, dass es hier zum eine Einbeziehung der NATO kommt, dass die NATO Kriegspartei wird oder
sehen Sie die NATO denn jetzt als Kriegspartei?
Nein, sehe ich nicht, aber wir müssen diese Gratwanderung unbedingt fortsetzen. Und deswegen geht es jetzt darum, eine Perspektive zu entwickeln, wie es denn weitergeht. Und dazu gehört zum Beispiel das Thema, macht ein ganzes Kapitel aus von einem Sicherheitsexperten, wie können wir strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit sichern? Wie können wir sichern, dass in Zukunft solche Angriffskriege nicht mehr vorkommen? Da waren wir schon mal auf einem besseren Weg nach dem Ende der Sowjetunion mit Abrüstungsvereinbarungen und Einbeziehung von Militärs, um diese Frage zu klären. Wir sind da nicht weitergegangen und das ist mit ein Teil der aktuellen Problematik.
Aber was heißt das denn jetzt mit Blick auf die aktuelle Situation? Also es gab ja zig Versuche diplomatischer Initiativen, Verhandlungsversuche. Es gab auch große Zugeständnisse am Anfang, zum Beispiel von Selenskyj in Richtung Russland, dass die Ukraine eben nicht der NATO beitreten wird, dass es da eine Art Neutralität gibt. Diese Verhandlungsversuche haben ja bisher zu nichts geführt, wurden von Russland nicht aufgenommen. Wie geht man da jetzt weiter vor?
Also ich war lang genug in der Politik, um ein bisschen skeptisch gegenüber der Oberfläche der Informationen zu sein. Warum hat es denn diese Veränderung gegeben? Also in der Tat, die Ukraine und Russland haben Verhandlungen geführt. Es gab sogar eine unterschriftsreife Vereinbarung im April. Das ist immerhin auch schon Monate, viele, viele Wochen nach dem Beginn des Krieges am 24. Februar. Und Bereitschaft beider Seiten ist beendet. Und die Frage ist, liegt das daran, dass die Ukraine oder Russland nicht wollten? Oder liegt das auch daran, dass dieser globale Konflikt, es handelt sich nicht in erster Linie um einen Konflikt zwischen Ukraine und Russland, sondern dieser global strategische Konflikt weiter eskaliert ist und es im Besten Kräfte gab, die nicht wollten, dass jetzt da ein Waffenstillstand kommt. Es hat die Möglichkeit gegeben, einen Neutralitätsstatus der Ukraine zu erreichen. Selenskyj war dafür, unter internationalen Garantien allerdings. Man hätte die Vereinten Nationen unbedingt einbeziehen müssen, um nicht diese Pseudoreferenten zu bekommen, sondern so wie damals im Saarland eben in den Separatistengebieten und auf der Krim echte Referenten zu veranstalten. Es gab die Bereitschaft Russlands, sich aus den neu eroberten Gebieten zurückzuziehen. Also wie immer sich das verhält, das ist nicht Thema des Buches, aber weil Sie mich da nachfragen, nach meiner Einschätzung, nicht zu naiv sein. Ukraine führt keine autonome Außenpolitik, das ist völlig undenkbar, weil die Ukraine vollständig abhängt von der Unterstützung, insbesondere der USA.
Aber hieße das auch Ihrer Meinung nach, dass man über den Kopf der Ukraine hinweg, weil deren Verhandlungsbereitschaft ist natürlich nach allem, was passiert ist, auch gesunken, auch über den Kopf der Ukraine hinweg mit Russland da irgendwelche Vereinbarungen treffen sollte?
Nein, umgedreht. Der Westen sollte das nicht behindern. Boris Johnson hat damals Selenskyj als ersten Satz gesagt, das ist so berichtet worden und auch nicht dementiert worden, it's not time for negotiations, it's time for victory, als Selenskyj bereit war zu verhandeln. Weil wie kommen wir dazu, wie kommt England dazu, der Ukraine diese Möglichkeit einer Friedenslösung aus der Hand zu schlagen? Also es geht um einen verantwortlichen Umgang mit diesem Konflikt und der Anerkenntnis, dass auch der Westen, auch die NATO Teil der Konfliktsituation ist. Das sagt nicht nur ich, das sagt Henry Kissinger, dem man nun wirklich keine Putin-Nähe unterstellen kann.
Hm. Aber wenn Sie jetzt sagen, es ist sozusagen im Kern ein geopolitischer Konflikt, das schreiben Sie ja auch, es geht um Einflusszonen, der Westen ist da sozusagen Teil von. Wie sind denn dann diese Äußerungen von russischer Seite zu werten, in denen es heißt, die Ukraine soll sozusagen von der Landkarte verschwinden, die so klingen, die Ukraine in ihrer Identität, in ihrer Sprache, das soll alles vernichtet werden? Das soll man nicht ernst nehmen, oder?
Also Sie reden jetzt von Dugin zum Beispiel und diesem Papier, was da grassierte. Schauen Sie, warum sollte ich russische Propaganda verteidigen? Warum stellen Sie mir diese Frage? In diesem Buch wird Russland und das russische Agieren scharf kritisiert. Es geht jetzt darum, sich zu überlegen, wollen wir zum Beispiel eine Deglobalisierung, wir reden ja auch von China, wir reden ja nicht nur jetzt von der Ukraine-Situation, sondern wollen wir eine Deglobalisierung mit dem Ziel, dass also in Zukunft wir nur mit Staaten Handel treiben und Wandel treiben, die unsere demokratischen Werte teilen und ähnliche Verfassungen haben wie wir. Die Einsicht, nochmal USA, war eigentlich, das war auch Roosevelts Position, man braucht wirtschaftliche Interdependenz, um die Kosten eines Krieges zu erhöhen. Nicht Ziel Handel durch Handel. Das wird jetzt immer behauptet. Das war nie das Ziel. Das war nicht das Ziel auch der deutschen Entspannungs- und Ostpolitik in den 1970er Jahren. So, es ging darum, niemand hatte erwartet damals, dass die Sowjetunion kollabiert, sondern es ging darum zu erreichen, dass die Kosten kriegerischer und anderer Konflikte größer werden. Also ich bin dafür, die Verflechtung, die internationale aufrechtzuerhalten. Und dann, wenn Sie mir das zum Schluss nochmal erlauben, man muss sich ja überlegen, wie kommt es eigentlich, dass so gut wie alle pensionierten hohen Militärs, Harald Kujat und auch Erich Fahrt, der in diesem Band einen Beitrag geschrieben hat, eher skeptisch sind gegenüber einer weiteren Konflikteskalation. Und die Generation der Kriegsdienstverweigerer im Augenblick stärkere Waffenlieferungen fordert. Und eine Vermutung, die in diesem Buch eine wichtige Rolle spielt, ist, dass es eine unrealistische Sicht auf die Weltlage ist. Die Vorstellung ist bei einer Generation, die erst nach 1990 sozialisiert worden ist, wir, der Westen, bestimmt auf dieser Welt die Regeln. Notfalls mit militärischen Interventionen wie im Irakkrieg und in Afghanistan und so weiter. Diese Zeit ist vorbei. Okay, China ist dazu zu mächtig geworden.
Da könnte man jetzt noch sicher viele Punkte diskutieren. Wir müssen leider einen Punkt machen an der Stelle. Nida Rümelin, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute Morgen im Deutschlandfunk. Ja, danke.